Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Macht von euch jemand Kampfsport? Okay, Simon? Ja? Okay, komm noch mal gerade zu mir. Du machst Kampfsport.
Ja, ich mach Kampfsport.
Das wusste ich gar nicht. Was machst du denn?
Ich mache Fitnessboxen und Boxen.
Fitnessboxen und Boxen, also genau. Richtig so.
Ja, mit Gewalt.
Boah. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht, ne? Das ist immer so smart, so nett. Boah, Boxen. Wow. Ja, ich habe mal einen Boxkampf gesehen hier in Halle. Sind wir als Familie hingefahren. Ich sage immer, am schlimmsten waren die Frauen. Die haben sich echt verprügelt, das war unglaublich. Das war der Hammer. Also Fitnessboxen, okay.
Genau.
Okay, wie lange machst du das schon?
Seit Anfang des Jahres, also.
Ist das so, also dass man irgendwie anfängt und gleich zum ersten Mal so einen Schlag hat wie Vitali Klitschko, irgendwie so?
Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Nee, man muss echt die Technik da üben und...
Ja?
Genau, da kommt man aber rein.
Ja, kommt man rein. Wie oft übst du?
Zweimal die Woche bin ich da.
Zweimal die Woche, okay, machst jetzt so ein halbes Jahr. Okay. Hast du schon Fortschritte gemacht?
Doch, gewaltige, wie der Trainer meinte.
Gewaltige Fortschritte, wie der Trainer meinte. Wow, klasse. Okay, hast du schon, macht man da auch einen richtigen Kampf, Boxkampf, oder ist das nur so?
Ja, eher so auf, gerade am Anfang, in der Anfangsphase so auf Punkte quasi, Körpertreffer, schnelle Körpertreffer und nicht so auf K.O.
Okay.
Genau.
Hättest du
aber ja, man steht sich schon teilweise gegenüber und dann, genau.
Und hättest du mal Interesse, da so, das so zum Kampfsport so richtig so weiterzuentwickeln?
So beruflich oder?
Nee.
Oder?
Nein, aber so irgendwie, wo du sagst, irgendwann mal in den Ring steigen mit jemandem oder steht ihr schon im Ring?
Teilweise ja, aber.
Okay.
Also das Interesse ist schon irgendwie da, so, weil man sich da lernt man halt am meisten.
Aha, ja. Lernt man am meisten. Auch cool, ne? Da lernt man am meisten. Prima. Hey, vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast, weil du hast uns damit so ein bisschen das Thema eröffnet, ohne dass du es wusstest. Vielen Dank, Herr Simon. Applaus, oder? Das ist super. Genau, weil es geht heute um das Thema Kämpfen lernen. Natürlich nichts, hat das nichts mit Fitnessboxen zu tun oder irgendwie, was es da sonst noch gibt, Judo oder Karate oder hast du nicht gesehen. Sondern es geht natürlich bei uns heute um den geistlichen Bereich, da kämpfen zu lernen. Meint ihr, das ist anders? Meint ihr irgendwie, man wird Christ oder so, ne? Und dann denkt man irgendwie, Tag 1. Ich habe den Teufel besiegt, die Sünde überwunden und der Tod kann mir nichts mehr anhaben. Halleluja. Ja, ne? Ja. Okay. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit rein. Ich habe neulich, manche kennen die Geschichte so, ihr denkt, jetzt erzählt er das wieder, aber für manche ist es vielleicht neu und mich hat es immer noch bewegt. Wir haben neulich Heu gemacht. Okay, bei Heu machen hast du ein bestimmtes Zeitfenster, da musst du das Heu trocken irgendwie reinkriegen. Das ist die Idee ist, Gras abschneiden, 5 Tage Sonne drauf, immer schön wenden, pressen, einfahren, kein Tropfen Wasser drauf gekommen. Das Heu ist super. Das ist die Grundidee. Ja? So, wie sieht die Wirklichkeit aus? Gras wird geschnitten, Sonne scheint. Halleluja. Tag 1. Tag 2. Wetter-App sagt, gestern hat sie noch gesagt Sonne, heute sagt sie schon, oh, Gewittermöglichkeiten. Okay, also, es kam zu der Situation, ich habe das mit dem Nachbarn zusammen gemacht, das hatte auch noch so eine spirituelle Dimension, wir haben es zusammen gemacht, ein Mensch, Wetter ist schlecht, was machen wir jetzt, du musst immer entscheiden, er ist auf der Arbeit, ich habe also tagsüber für ihn mitgewendet und dann, ich weiß es auch nicht, was habe ich denn für eine Ahnung über das Wetter? So, also habe ich gebetet. Und ich hatte den Eindruck, so visuell, kleines Stück blauer Himmel. Blauer Himmel, an was erinnert euch das? Chuck Perry, Neukonferenz. Also beten und die Wolken gehen weg, der Himmel. So, ich habe gesagt, ich habe ihm geschrieben, mein Eindruck ist, ich habe gebetet. Was soll ich denn sagen? Ich kann ja nicht sagen, ich habe Wetter-App gelesen. Ich habe gesagt, ich habe kleiner Stück blauer Himmel. Ich würde sagen, irgendwie, wir wenden das noch einmal und warten dann so ein bisschen ab, wie es wird. Und So, und er sagt, ja, okay, mach das. So. Tja, ich war am Wenden. Es war ein kleines Stück blauer Himmel da. Das stimmt. Aber es wurde weniger. Die Wolken wurden dunkler. Ich habe gebetet, Sturm gebetet, ich habe in Sprachen gebetet, ich habe gesungen, Anbetungslieder, der Herr ist König und so, alle auf dem Trecker. Kannst du super machen. Hat eine Kabine, hört keiner, Trecker ist laut, okay. Und dann hat's geregnet. Okay, willkommen in der Wirklichkeit, ist auch eine Wirklichkeit. Okay, und ich hatte das Gefühl, 1-0 für den Teufel. Ne? Irgendwie, ihr müsst mal nasses Heu. Heu, sagte ein Freund von mir, ist die einzige Arbeit, wo du, je mehr Arbeit du reinsteckst, desto schlechter wird es. Ist so, ne? Das wird dann, wenn es wird immer kleiner, nochmal Regen, dann bricht das immer mehr und so. Je mehr Arbeit du reinsteckst, desto schlechter wird es. Super. Super Gelegenheit, um geistliche Kampfführung zu lernen. Geistlich im Glauben zu kämpfen. Super! Ja, Wetter können wir auch ganz schlecht beeinflussen und so, ne? Jetzt weiß ich allerdings, dass viele Bauern zur gleichen Zeit für Regen gebetet haben, weil es total trocken war. Ne? Das weiß ich doch auch. Dann sage ich, ja Mensch, wie kriegst du das jetzt alles hier unter ein Dach? Okay, aber es hat geregnet und mir ging es richtig schlecht, fragt meine Angehörigen, ne, weil die kriegen es dann am meisten ab, wenn es einem schlecht geht. Ja? Wenn ich nicht gebetet hätte, wäre das gar kein Problem gewesen. Hätte ich gesagt, naja, ne, so mal ist das Auto heile, mal geht's kaputt, fährst du in der Werkstatt, siehst du, alles okay. Hätte ich nicht gebetet, wäre das alles kein Thema gewesen. So, ne? Hätte ich gesagt, naja, so ist das Leben halt, oder? Jetzt hatte ich aber gebetet. Jetzt hatte ich sogar noch meinem Nachbarn, meinem Freund noch was dazu geschrieben. Versteht ihr? Jetzt ist die Situation eine ganz andere. Das hat eine geistliche Dynamik bekommen. Und es hat geregnet. Das hat auch eine geistliche Dynamik. Davon merken auch die Leute im Umfeld etwas, die nächsten Angehörigen. Ne? Natürlich nicht der Mann im Aldi oder so, hoffe ich jedenfalls. Er hat es nicht gemerkt, aber okay. Und dann stellt sich die große Frage, warum? Oder? Kennt ihr die Frage? Jetzt könnt ihr mich hier nicht im Regen stehen lassen. Wer kennt die Frage? Wer hat schon mal für Gesundheit gebetet? Es ist nicht gesund gefroren und hat gesagt, warum? Halleluja! Ihr seid so brüderlich zu mir. Das tut mir gut. Ich habe es auch schon ein bisschen geahnt. Und dann stellt man sich doch die Frage, warum, oder? Ist Gott König? Amen. Hat er Himmel und Erde geschaffen? Amen. Kann er Regenwolken verschieben? Ja, klar. Kann er es regnen lassen? Na klar, haben wir auch alles in der Bibel, ist alles biblisch. Ne? Ihr könnt euch jetzt zu jeder Geschichte Bibelstellen, also Bibelgeschichte, wo man sagt, ja, hat er alles schon gemacht und wir haben es auch schon erlebt und so, Halleluja. Aber dann meint es mal eben nicht und dann sagt man, und jetzt? Jetzt habe ich irgendwie, ich gehe hier schon seit Wochen hier mit so einem Text schwanger, mit so einer Aussage Gottes, die kommt aus dem Alten Testament, aus dem Buch, das heißt Richter. Richter ist ein komisches Kapitel, jetzt denkt man so irgendwie einer so in Schwarz und so, ne, mit so einem Gesetzbuch. Nee, diese Richter hier, das waren eigentlich Retter, das waren Helden. Ihr müsst eher an Superman denken oder Batman oder so. Dann habt ihr die Vorstellung von Richter. Das waren Männer, die irgendwann aufgestanden sind und ein ganzes Volk in Kriege geführt haben und die Schlachten gewonnen haben. Halleluja. Genauso wie es sein soll. Okay. So, Richter Kapitel 3. Vorgeschichte ist, das Volk Israel war über Jahrhunderte in ägyptischer Gefangenschaft. Dann war es irgendwann so schrecklich, dass Gott einen Mann berufen hat namens Mose, um das Volk aus dieser Gefangenschaft, aus der Sklaverei rauszuführen. Das hat er gemacht, dabei mussten sie 40 Jahre durch eine Wüste eiern. Das war eine Wüste, wie soll ich das sagen? Das hätten die in 4 Tagen durchqueren können oder 5 Tagen. Da haben die 40 Jahre immer. Kreis, wieder Wüste, wieder. Oh. Bis sie endlich ins gelobte Land kam. Da, wo Milch und Honig floss und ihr kennt diese Formulierung und wo Freiheit und endlich wieder Besitz und aus der Knechtschaft raus und sie ihre eigenen Herren sein konnten und so weiter und so fort. Jetzt gab es da allerdings noch ein paar Besatzer oder was Leute, die da vorher gelebt haben. Sie kommen jetzt als Besatzer und jetzt fängt es an, jetzt müssen das Land einnehmen unter Josua. Das war so eine Figur nach Mose. Also Mose führt das Volk bis vor die Tür des gelobten Landes. Josua überschreitet mit ihnen den Jordan und nimmt es nun ein. Und dann stirbt Josua und das ganze Land ist noch nicht eingenommen. Da gibt es noch Restbestände. an feindlichem Widerstand, an Probleme, an Ungemach, an... So, und jetzt steigt der Text hier ein, Richter Kapitel 3. Folgende Völker ließ der Herr im Land übrig. Habt ihr die Formulierung? Folgende Völker ließ wer im Land übrig? Der Herr. Jetzt denkt man, Mensch, ich, so ganz einfach, ich komme zum Glauben und alle Probleme sind weg. Ich komme zum Glauben, irgendwie Landnahme und der Herr lässt jetzt noch so ein paar, er lässt noch ein paar Probleme über. Ich weiß nicht, was ihr euch dabei denkt, aber ich denke immer, Kacke aber auch. Man ahnt schon, das wird nicht leicht werden. Irgendwie, man ahnt schon eine gewisse Problematik, die da jetzt so damit auch. Und genauso kommt es auch. Folgende Völker ließ der Herr im Land übrig. Und jetzt wird es aber erklärt. Und das finde ich jetzt wieder sehr interessant, weil ich glaube, es kann uns helfen, die Sache zu verstehen und in der Sache zu bestehen. Um den Gehorsam des Volkes durch sie, also durch die feindlichen Völker, durch die Probleme, auf die Probe zu stellen. Denkt man immer irgendwie, ach, das macht Gott auch? Irgendwie, der macht so kleine Testaufgaben, der sagt, oh, pass mal auf, wir lassen noch so ein paar Problemfelder über und dann testen wir, wie ernst ihr es mit mir meint und wie gehorsam ihr seid. Ja, ich glaube, damit hat man das Problem noch nicht ganz erkannt. Es geht nämlich noch so ein bisschen weiter, weil das ist so ein bisschen sehr menschlich. Ne, irgendwie jetzt habe ich als armer Lehrer ja diesen kleinen Hansels hier ein Jahr lang Englisch beigebracht. Jetzt möchte ich auch mal wissen, was bei denen angekommen ist. So, jetzt stelle ich denen mal eine richtige Prüfung. Und jetzt wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Wer aufgepasst hat, kriegt seine Quittung. Und wer nicht aufgepasst hat, kriegt er nicht auch seine Quittung. 5, 6 Sätzen. Also, nein, das macht ja kein Lehrer und Gott schon erst recht nicht. Sondern er macht zwar eine Prüfung, aber in dieser Prüfung, da geht es eigentlich eher um einen Lerneffekt. Da geht es darum, pass mal auf, jetzt kannst du feststellen, was du kannst und was du nicht kannst. Und jetzt kannst du dir überlegen, was du in Zukunft machen willst, um noch besser zu werden. Weil genauso geht es nämlich weiter. Aber auch, wenn man das nur lesen würde, um auf die Probe zu stellen, dann würde man sagen, was ist das denn für ein Gott? Ne? Irgendwie, da hält er mal so die Latte so hoch und mal gucken, ne, die Heulatte, so, ne, die Regenlatte, mal gucken, ob Lutz drüber kommt. Irgendwie. Ja, Lutz, beten hat nicht geklappt, hat trotzdem geregnet. War nicht, du bist nicht irgendwie hoch genug gesprungen, irgendwie so, ne? Also. Irgendwie, da musst du noch ein bisschen besser werden. Ne? War vielleicht keine 6, weil du hast den Trecker nicht angezündet vor lauter Ärger, aber eine 3 war es auch nicht. Dafür war die Aufregung und dein Groll zu groß oder so. Ne? Aber das macht er hier gar nicht, sondern das geht hier weiter, auf die Probe zu stellen, aber auch, und jetzt finde ich es richtig interessant, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich im Krieg führen zu üben. Kann das sein, dass wir so ein paar Probleme in unserem Leben und in unserem Alltag mit uns, die uns immer wieder begegnen und so, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden und es ist nicht nur, wo Gott uns prüft und sagt, komm Lutz, ich zeig dir mal oder finde mal raus, wie es mit deinem Glauben aussieht, sondern, jetzt geht's weiter, und guck, wie du darin wachsen kannst. Das ist ganz was anderes. Um die Kriegsführung, um sich im Kriegsführen zu üben. Alle Männer Israels, die Kämpfe um das Land nicht selbst erlebt hatten, also die hatten ja vorher schon wahnsinnig gekämpft. Nur, das war eine andere Generation. Ne? Martin Luther hat gekämpft, Paulus hat gekämpft, geistig gekämpft, Billy Graham hat gekämpft, ist aber auch schon tot. So, ne? Und jetzt kommen wir. So. Die haben ihre Schlachten geschlagen. Die haben auch ihre Niederlagen eingefahren. Ist doch völlig klar. Das gehört nämlich zum Kämpfen mit dazu. Das fand ich ganz schön, Jan-Simon, wie du gesagt hast. Es ist nicht so Januar angefangen und schon gleich ab in den Ring und Klitschko niedergenockt. Haben wir auch gar nicht erwartet. Nur komischerweise im Glauben erwarten wir das. Sag mal, was läuft denn da verkehrt? Oder so, sondern wir erwarten, ich fange mal an. Ich lerne die Gegebenheiten mal kennen. Ich lerne mal Techniken. Ich lerne mal Techniken. Ich merke auch mal, dass ich vielleicht mal selber einen draufkriege. Oder es hat es nicht gelaufen. Was mache ich denn dann? Sage ich, nee, ich bin zu schlecht. Ich lasse das alles hier. Ich quittiere hier. Okay, jetzt habe ich dummerweise vielleicht einen Jahresvertrag gemacht. Okay, dann bin noch dabei oder so. Aber versteht ihr? Jetzt fängt's an. Warum nicht auch im Glauben? Genau das möchte er uns hier irgendwie sagen, aber auch, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich im Krieg führen zu üben. Alle Männer Israels, die Kämpfe um das Land nicht mehr selbst erlebt hatten, sollten diese Gelegenheit bekommen. Und jetzt, dies waren die Völker. Die fünf, die der Herr überließ. Ne? Ich dachte, die Namen sagen uns nichts. Und trotzdem, dass man schon mal merkt, allein auch, jetzt gibt's so vielleicht so Thematiken, die dich und mich betreffen. Jetzt müssten wir jetzt nicht irgendwie Völkernamen einsetzen, sondern irgendwie Resignation, Frust, Mutlosigkeit, Angst, Menschenfurcht, keine Ahnung, aber irgendetwas, nicht initiativ werden zu können. Also irgendwas, was so deine und meine Feinde sind. Und dafür wird es nicht nur ein oder zwei geben. Und deswegen lese ich die zwar vor, aber ihr könnt euch überlegen, was ist das denn, was euch immer wieder begegnet und was euch in Aufruhr versetzt? Und auch ich im Glauben herausfordert, die fünf Fürstentümer der Philister, der Kanaaniter, der Phönizier und schließlich die Heviter, die im Libanongebirge zwischen dem Hermon und Lebo Hamat wohnen. Das waren konkrete Probleme. Und wir haben auch konkrete Probleme. Dann ist es eben der Regen, der auf einmal kommt, trotz Beten. Irgendwas Konkretes ist nicht dein Problem, aber meins war es in dem Moment. Ja. Durch sie sollten die Leute von Israel auf die Probe gestellt werden. Der Herr wollte sehen, ob sie seinen Geboten gehorchen würden, die er ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte. Und dann geht das immer so weiter. Also ich glaube, was Gott uns hier so mitgeben möchte, ist, Leute, ihr müsst kämpfen lernen. Wir hatten vor einiger Zeit immer wieder mal so diese Bibelstelle aus 1. Johannes Kapitel 2, Vers 14b. Da wurden drei Stadien geistliches Wachstums genannt. Das erste waren die kleinen Säuglinge. Die sollten einfach so den Vater Gott und so kennenlernen, okay? Sünde vergeben, Halleluja, so startet man. Ne? Dann lässt man sich taufen, idealerweise. So, und dann das nächste, aber das ist ja nicht, dass Gott jetzt sagt, so, jetzt bleibt er immer auf dem geistlichen Stand, ne? Hast dich mit 18 bekehrt, okay, mit 80 sehen wir uns wieder, dann geht's in den Himmel und bis dahin keine Ahnung, ne? Help yourself. Sondern jetzt geht's ja weiter. Jetzt kommen das waren die jungen Leute, das sind die meisten von uns. Das hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit geistlichem, mit innerer Reife, die man hat. Und denen wird gesagt, ihr seid stark. Das Wort Gottes, die Wahrheit bleibt in euch und ihr habt den Teufel besiegt. Besiegt. Mein Eindruck war, die meisten von uns sind in dem Stadion. Wir müssen lernen zu siegen. Weil ansonsten werden wir das Stadium danach nicht erreichen. Nämlich geistliche Väter und Mütter zu sein, die den Gott kennen, der immer wieder neue Anfänge macht, der von Anfang an da ist, aber immer wieder neue Anfänge. Das sind geistliche Mütter und Väter, das sind so die Eltern. Die können auf die Straße gehen und Leute einladen. Und die sind nicht wie Eltern so ungefähr so einmal ein paar Haferflocken und das war's. Also wie oft musst du jemanden füttern, dass er groß ist? Also ich würde sagen mal dreimal am Tag, oder? Das machst du 18 Jahre. Okay, und dann, ja, ganz so anstrengend ist es im Geistlichen glücklicherweise nicht, aber versteht ihr, Eltern sein heißt, ich habe eine Beziehung, ich mag den, ich bleib an dem dran, ich gehe mit dem. Und wenn es zu kalt ist, dann decke ich ihm ein bisschen zu, seine Seele. Und wenn er sich verletzt hat, dann helfe ich ihm wieder auf. Und ich sag nicht nur einmal so irgendwie, das ist ganz, ganz oft haben wir so, auch als Christen irgendwie, ja, dem sagt man mal so ein bisschen was von Jesus und dann muss er selber klarkommen. Das sind aber keine Eltern, das sind Findelkinder, die man noch nicht mal aufnimmt. Den schmeißt mal so einen Brocken hin, das kann man ja auch mal machen. Aber geistliche Eltern, wo wir hin sollen, ist ganz was anderes. Wir gehen Beziehungen ein mit Leuten, die geistig noch nicht so weit sind wie wir. Und wir bleiben an ihnen dran, wir laden sie ein zum Essen. Wir beten mit ihnen, wir rufen sie an, wir machen ihnen kleine Geschenke. Wir sagen, ey, wollen wir mal zusammen Bibel lesen? Wisst ihr, was die Leute sagen, mit denen ich Bibel lese? Die sagen alle das Gleiche, verstehe ich nicht. Ich habe wirklich keinen... Ich habe noch keinen, ich mache das wirklich seit Jahren, ich habe noch keinen, die haben auch studiert zum Teil. Da sagt keiner, hab ich alles verstanden. Habe ich noch nie erlebt. Die sagen, die lesen Bibel und sagen, Keine Ahnung. Wirklich. Vielleicht so und so. So, und dann erklärt man denen das und dann sagen die oft, wenn du mir das nicht erklären würdest, ich würde es nicht verstehen. Das ist geistliche Elternschaft. Da will Gott uns hinhaben. Nur, wir müssen erstmal, und ich auch immer wieder, durch dieses andere. Wir haben den Satan besiegt, wir müssen erstmal durch. Und jetzt sagt Gott uns hier im Alten Testament, und das ist sicherlich nicht die einzige Antwort, aber ich finde es im Moment, ist es zumindest für mich eine wichtige Antwort. Wir müssen kämpfen lernen. Hat Christus den Sieg für uns durch Tod und Auferstehung errungen? Ja. Über Sünde, Tod und Teufel? Ja. Die Entscheidungsschlacht ist gefallen. Völlig klar. Haben wir deswegen schon den Endsieg? Nein. Der Endsieg wird kommen. Wann wird er kommen? Wann Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit vom Vater in den Wolken. Er wird kommen mit Macht und Herrlichkeit und er wird dieses Spiel abpfeifen und er wird richten und er wird retten für alle und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und die einen sind da drin und die anderen sind in der Hölle. Punkt. So dramatisch das ist, aber wir haben einen doppelten Ausgang der Geschichte, darauf laufen wir hinzu und das wird der End, das wird die Endsieg sein. Die Entscheidungsschlacht ist, die Endschlacht kommt noch und wo sind wir? Wir sind zwischendrin. Wir sind mittendrin in den Rückzugsgefechten des Teufels. Da sind wir mittendrin, aber wir sind in Gefechten drin. Wir sind in den Etappensiegen drin, hoffentlich, auch jetzt. Warum sind wir da drin? Um den Gehorsam des Volkes auf die Probe zu stellen, aber auch, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich in Krieg führen zu üben. Alle Männer, die die Kämpfe um das Land nicht mehr selbst erlebt hatten, sollten diese Gelegenheiten bekommen. Hat Jesus Siege über Sünde, Tod und Teufel errungen? Ja. Waren wir dabei? Nein. Haben die Apostel damals Siege über Sünde, Tod und Teufel errungen? Ja. Waren wir dabei? Nein. Hat Martin Luther und seine Konhorten da in seiner Zeit Siege errungen über Sünde, Tod und Teufel? Ja, waren wir dabei? Nein. Jetzt sind wir dran. Und das nimmt uns keiner ab. Wir können von ihnen lernen, von ihrem Kämpfen. Wir können uns inspirieren lassen und daran trösten, dass die Entscheidungsschlacht schon geschlagen ist. Sonst würden wir gar nicht in den Kampf ziehen. Meinst du, ich kämpfe gegen den Teufel? Ohne dass ich wüsste, dass die Entscheidungsschlacht eigentlich schon geschlagen ist. Der Teufel ist besiegt worden. Völlig klar. Das sind hier alle seine Scharmützel, die noch alle kommen. Dummerweise trifft's mich ab und zu und ich krieg auch meine Niederlage auch nochmal ab und bang, kriege einfach von Latz geballert. Aber was mache ich? Ich jammer ein bisschen rum, ist nicht richtig, mache ich aber immer noch, ist aber nicht richtig. Und dann stehe ich wieder auf. Und dann geht's weiter. Wir haben das Heu gut eingefahren. Das Heu ist gut, hat mal einen richtigen Regen gekriegt. Das war richtig schön. Es ist super rein, es riecht gut, duftet gut. Etliche von euch haben hier, Heinrich hat mitgeholfen, das noch einzufahren. Am Sonntag hatten Gott sei Dank keinen Gottesdienst. Lustig, oder? Gott sei Dank hatten wir keinen Gottesdienst, sondern hatten Kleingruppe. Wenn die Kleingruppe am Sonntag gewesen wäre, hätte ich alle gefragt, mitzuhelfen. Aber wir hatten jetzt mal Montag Kleingruppe. Von daher konnte ich in Ruhe mit Freunden und Nachbarn hier Heu einfahren. Hat alles super geklappt. Ist trocken, ist alles super. Es ist nicht mehr 1-0 für den Teufel. Nein, nein. Das war der Moment, wo wir es eingefahren haben, da stand es 1-1. Mittlerweile steht es 2-1 für Jesus, weil ich kann drüber reden und ich kann sagen, wir haben weitergemacht. Und mein Glaube hat nicht Schiffbruch erlitten, sondern ich bin durchgetragen worden, ermutigt worden, auch durch andere von euch. Mittlerweile steht 2-1. Er hat verloren. Das Heu ist drin, könnt auf den Boden gehen, riecht gut. Super. Ich werde meinen Spaß haben, meine Tiere werden auch meinen Spaß sein, ihren Spaß haben, es wird gesegnet sein. Alles gut. Und der Glaube ist gewachsen. Vor so einem Scheiß, was immer wieder passiert, ne, will ich mich nicht in die Knie zwingen lassen. Und wenn, dann stehe ich auf. Ich will kämpfen lernen. Ihr lest mal das ganze Alte Testament oder gerade das Richterbuch. Einfach mal mit diesem Fokus kämpfen lernen. Viele haben keinen Zugang zum Alten Testament und ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, weil das ist alles so blutrünstig und so. Lest es einfach mal mit einem anderen Fokus. Kämpfen lernen. Was ist denn, wenn die Ehe zu scheitern droht? Will Gott, dass wir miteinander alt werden? Ja. Scheitern Ehen? Ja. Worum geht es dabei? Kämpfen lernen. Lest mal, wenn deine Ehe droht zu scheitern, lest mal die ganzen Kampfgeschichten. Mal mit dem Fokus. Was kann ich für meine Ehe lernen? Ja, im Umgang. Was kann ich lernen, daraus zu kämpfen? Es ist hochinteressant. Das geht sofort los. Die Leute haben Probleme. Jetzt fangen sie an, zu Gott zu schreien. Das ist Kämpfen. Wir kämpfen nicht mit Waffengewalt. Wir kriegen kein Schwert von Gott in der Hand. Ja? Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Wofür kämpfen wir im geistlichen Kampf? Kämpfen wir für gutes Heu? Nein. Darum geht's gar nicht. Was sind die Dinge, für die wir kämpfen? Wo es sich lohnt, für zu kämpfen? Wir kämpfen für unseren Herrn im Himmel, für Jesus. Wir stehen für Jesus ein. Wir stehen für seine Rechte ein. Und sein, was er für richtig hält, für seine Gebote, dafür stehen wir ein. Wir stehen für seine Gemeinde ein. Wir stehen für seine Wahrheit ein. Wir stehen für Liebe ein. Wenn, dann kämpfen wir um Liebe. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Wir stehen für Glauben ein. Dass ich glaube, dass andere nicht ihren Glauben, bis der Endsieg kommt, der kommt. Wir stehen dafür kämpfen wir. Wir kämpfen für all das, was ihm heilig und wert ist. Das spielt heute eine untergeordnete Rolle. Wie viele Kinder du hast oder ob du keine hast, wie gesund du bist oder krank. Das spielt natürlich alles eine gewisse Rolle. Aber das sind nicht die eigentlichen Themen. Aber dass wir in der Liebe nicht nachlassen. Dass wir im Glauben nicht nachlassen. Und dann müssen wir lernen, nicht nur wofür wir kämpfen, sondern auch, wie wir kämpfen. Wie kämpfen wir? Wir kämpfen nicht nur für den Glauben, wir kämpfen auch, indem wir glauben. Wir vertrauen. Wir kämpfen, indem wir singen. Findest du immer wieder in der Bibel. Durch Singen wird gekämpft. Gott wird dir nie ein Schwert in Hand reichen. Das hat mal einer der Jünger Jesu probiert, mit dem Schwert zu kämpfen. Und da hat Jesus ihm gesagt, wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Dass Kreuzzüge geführt worden sind und all die, dass Kirche und Macht ist ein Riesenirrweg. Ist ein Riesenirrweg. Ich halte selbst Kirchtürme für Irrwege. Das ist meine persönliche Meinung, weil sie sind ein Symbol von Macht. Wie Minarette. Ich glaube, wir als Christen tun gut daran, auf Macht zu verzichten, auch auf solche Macht. Demütig zu sein. An Armut ist noch keine Kirche zugrunde gegangen. Durch Reichtum sehr wohl, weil sie das Wesentliche verloren hat. Größe ist auch für Kirche eine Versuchung. Auch für Glauben, das ist mein, Gott kann Größe schenken. Aber danach zu trachten, wir werden uns multiplizieren, wir werden wieder zum Kleinen zurückgehen. Und ich glaube nicht, dass es ein Verlust ist, ich glaube, es wird ein Sieg sein. Wie kämpfen wir? Wir kämpfen durch Singen, wir kämpfen durch Beten. Wir kämpfen durch Bezeugen. Wir reden über Gott. Deswegen steht es heute 2:1, weil ich darüber rede. Wir bezeugen die Dinge, das ist Kämpfen. Wir beichten, wir legen unsere Schuld nieder und da werden Siege eingefahren, indem wir die Schuld aussprechen. Wir vergeben, sprechen anderen Vergebung zu, da werden Schlachten geschlagen, werden Leute in spirituelle Freiheit, die unglaublich ist, hineingeholt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes spreche ich dir aufgrund deines Bekenntnisses die Vergebung der Sünden zu, für jetzt und für alle Zeit. Amen. Wisst ihr was? Das ist unser Auftrag. Wofür kämpfen wir? Ich kämpfe nicht für die Deutsche Bank. Die wird vergehen. Ich kämpfe aber für seine Gemeinde. Die wird ewig bestehen. Wofür kämpfen wir? Und wie kämpfen wir? kämpfen im Glauben. Und der wächst, indem wir kämpfen lernen. Der kann wachsen. Auch das Siegen kann wachsen. Neu aufstehen. Das kann wachsen. Das ist unsere Zwischenzeit. Zwischen die Entscheidungsschlacht und Endsieg. Jesus, die Apostel, haben alle ihren Kampf gekämpft. Martin Luther, Billy Graham, Mutter Teresa, alle ihren Kampf gekämpft. Und jetzt bin ich dran. Und da gibt es immer noch ein paar Restfeinde. Die hat Jesus übergelassen. Damit wir beiden kämpfen lernen. Wir kriegen keine Langeweile auf dem Weg. Also wir können nicht sagen, oh, Endsieg, oh, alles gut. Ey. Wir sind mittendrin. Ich habe gestern Abend noch mal kurz für uns gebetet und ich habe ein erschreckendes Bild bekommen. Hat mir erstmal Angst gemacht. Ich sah einen Krieger. Das war aber kein Krieger aus dem Bestellkatalog mit einer neuen Rüstung. Der war total lädiert. Da war alles verbeult, da war alles dreckig, da war alles schmutzig. Und was nicht verbeult war, was er an Klamotten anhatte, das war zerrissen. Der war fix und fertig. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, als ich nach unten guckte, dass ihm die Beine ab hier weg waren. Nicht amputiert, abgerissen. Weg. Total eklig. Musste sofort dran denken, wenn es um geistlichen Kampf geht, Epheser Kapitel 6, wird uns eine geistliche Waffenrüstung gegeben, Helm und so. Aber wenn wir daran denken, dann denken wir mal an sowas Schönes Neues, oder? Dann ist immer einer, der mit dem Helm aus dem Katalog, nicht ein Kratzer, spiegelt, blank, totaler Blödsinn. Das Ding ist zerbeult. Aber es ist ein Helm, Halleluja. Das wird nämlich gebraucht. So, und da steht, angetan ist dieser Kämpfer an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung der guten Nachricht von Jesus. Und ich habe gedacht, ist das vielleicht unser eigentlicher Angriffspunkt? Dass wir vieles anderes schon haben, aber irgendwie der Feind ist dran, dass wir nicht rausgehen mit, oder auch untereinander darüber reden. Das sah fürchterlich aus. Und ich habe heute Morgen nochmal dran denken müssen und dann ist mir als erstes dieser Gesichtseindruck dieses Kriegers, der hat nämlich ganz ungläubig an sich runtergeguckt, als würde er jetzt zum ersten Mal bemerken, dass er überhaupt Beine hat. Der hat sich vorher mit anderen Dingen beschäftigt. Der hatte so einen unglaublichen Gesichtsausdruck, wo er auf einmal merkte, meine Füße sind weg. Was nützt mir dann Schild und Schwert und Helm, wenn mir die Füße fehlen? Und genauso, der war total geschockt, wo er auf einmal merkte, meine Füße sind, ich habe an alles gedacht, aber meine Füße habe ich nicht verteidigt und nicht gebraucht. Da ist der Feind rangekommen. Keine Ahnung, ob das nur für mich ist, für uns, für den einen oder anderen. Ich habe gerade gedacht, irgendwie, das war so mein Eindruck, wir müssen auf auf die Bereitschaft der Verkündigung achten. Dass wir da das Kämpfen lernen. Lass mal den Schild mal runternehmen an den Füßen und sagen, ey, das lasse ich mir nicht nehmen, ich gehe raus. Ich spreche meine Freunde an, ich bete für die. Ich fange mal an, für meine Familie neu. Ich lass mir nicht mehr die Füße nehmen oder die Beine, die Bereitschaft, lass mir nicht mehr nehmen. Und während er so ganz ungläubig runterguckte, der hat keine Prothesen gekriegt. Aber da wuchs was nach. Und das war der absolute Hammer. Je mehr das wuchs, erstmal die Beine und dann die Füße kamen, in dem Moment fand eine Erneuerung des ganzen Kämpfers wieder statt. Diese Beulen, die gingen da raus, oder dieser Schmutz, der ging da runter. Irgendwie, der wurde auch als Kämpfer, als Krieger wiederhergestellt. Es geht nicht darum, dass wir uns als Gemeinde multiplizieren und jetzt überlegen, 70 Mitglieder stehen auf, 35 gehen nach links, 35 gehen nach rechts. Darum geht's nicht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Sondern es geht darauf, dass aus 70 140 werden. Darum geht es. Und dazu teilen wir uns eben. Okay. Aber darum geht es nicht. Wir stehen vor der großen Frage, wie machen wir's? Bleibe ich sitzen oder gehe ich? Also gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts? Das war gar nicht die Frage. Sondern die Frage ist, zu wem soll ich als nächstes gehen? Um ihm etwas von Jesus zu zeigen. In Elternschaft rein für andere. Und in dem Moment lerne ich auch das Siegen. Wir haben spannende Zeiten vor uns. Ich freue mich schon auf 14 Tagen, wenn wir zusammen predigen. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich freue mich schon sehr auf die Mitgliederversammlung, wenn wir unter uns so drüber diskutieren können und auch noch Gott fragen können, um wie das wird. Und ich freue mich auf die 70, die dazukommen. Ich freue mich nicht aufs Teilen. Freue mich nicht drauf. Das wird wehtun. Völlig klar. Ne? Jeder zweite von uns geht nach da und jeder zweite, keine Ahnung, wie das geht. Keine Ahnung. Freue ich mich nicht drauf. Aber ich freue mich auf das Siegen, auf das Kämpfen, das einander aufhelfen, auf die 70, die dazukommen. Darauf freue ich mich. Auf das Gott erleben. Kommen spannende Zeiten auf uns zu. Amen. Bleibt einfach stehen, weil wir stehen vor Gott und wir stehen nicht alleine. Auch nicht in unseren Kämpfen. Jesus, du bist der Retter. Du hast die Schlacht geschlagen. Über Sünde, über den Tod und über den Teufel. Und wir sind frei. Zum Leben, zum Lieben, zum Dienen, zum Freuen, zum Kämpfen. Bitte ich jetzt besonders für die, die gerade so am Struggeln sind, so am Hin und Her, die nicht nur eine Beule haben, sondern mehrere, wo nicht nur so ein Ärmel so ein bisschen zerfetzt ist, sondern wo die ganzen Klamotten so irgendwie so ein Fetzen runterhängen. Und vielleicht auch für die, die auf einmal merken, hey, mir fehlen die Füße. Ich bin überhaupt nicht unterwegs. Und egal, womit wir sind, wir, Herr, wir stehen vor dir und wir stehen zusammen und wir sagen dir, segne uns. Berühre uns in unserem Glauben. Richte uns auf. Rede zu uns. Tröste da, wo wir Trost brauchen. Ermahne uns da, wo wir Ermahnung brauchen. Lass uns da hoffen, wo wir neue Hoffnung brauchen. Schenk uns Mut, wo wir Mut brauchen. Schenk uns Liebe für den Nächsten, wo der andere Liebe braucht, dass wir sie ihm auch geben. Wo er den Zuspruch braucht, dass er ihn bekommt. Und so segne uns miteinander. Dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Amen.